Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1. Die Profis.
Facebook, Twitter, Xing, Google Plus, immer mehr Menschen werden in sozialen Netzwerken aktiv und da checkt man natürlich auch regelmäßig, ob es neue Einträge oder Mitteilungen gibt oder irgendwelche Reaktionen auf Selbstgepostetes. Eine Studie der Universität von Chicago hat allerdings nun ergeben, dass diese sozialen Netzwerke und das Abrufen der Accounts ein höheres Suchtpotenzial haben als Alkohol, Sex oder Zigaretten. Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Lieblingsforensiker, mit Dr. Marc Benecke. Hallo Marc.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Stefan.
Wie hoch ist denn das Suchtpotenzial von sozialen Netzwerken tatsächlich?
Ja, das Suchtpotenzial ist relativ hoch, genau wie du es gerade gesagt hast, besonders verglichen mit so traditionellen Substanzen, wo man ja immer hört, zum Beispiel beim Rauchen oder bei Alkohol auch, ich kann gar nicht aufhören. Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Und deswegen, oder ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben, aber sie haben sich auf jeden Fall eine schweinemäßige Arbeit gemacht. Sie haben in Würzburg, was lustig ist, weil unsere drei Forscher kommen aus den Universitäten, wie du schon sagst, Chicago, aber auch noch University of Minnesota und Florida State University. Also sehr verrückt. Sie haben sich Würzburg ausgesucht und dort haben sie 205 Menschen mit BlackBerry-Smartphones ausgestattet und eine Woche lang wurden sie siebenmal mit so kleinen Fragebögen, die über das Handy natürlich dann auch kamen, konfrontiert. Das heißt, sie hatten am Ende 7.827 sogenannte Desire Reports, also was die Menschen zu dem Zeitpunkt gerade wollten, was sie getan haben und was sie vermieden haben. Und das Tolle an dieser Studie ist, dass echt viele Leute geantwortet haben, denn die Leute konnten ja schlecht diesem sozialen Netzwerk entkommen. Also hatte man eine sehr hohe Anzahl von Antworten, was ungewöhnlich ist für diese Studien. Und deswegen hat man auch sehr gute Werte. Und es wurde gefragt zum Beispiel, was für Bedürfnisse haben sie gerade? Zum Beispiel, wollen sie Geld ausgeben? Wollen sie sich die Hände waschen? Wollen sie schlafen? Wollen sie im Internet surfen, Sex haben? Möchten sie eine Beziehung beenden? Also wirklich alles, was man sich nur vorstellen kann.
Ich wurde siebenmal am Tag gefragt, ob ich eine Beziehung beenden möchte.
Ja, also Ending a Dependency ist es da, also eine Abhängigkeit beenden. Also ja, das kann natürlich auch etwas hervorrufen, woran man vorher selber gar nicht gedacht hat. Aber das Verrückte daran war, dass die Menschen erstaunlich oft halt Sachen gesagt haben, die sie sowieso nicht richtig ändern können. Zum Beispiel Schlaf oder dererlei Dinge, also zum Beispiel sich mal entspannen nach der Arbeit oder so, da kann man schlecht was gegen tun. Es wurde ja immer auch gefragt, schaffen Sie es, sich dagegen aufzulehnen, sozusagen innerlich, wenn Sie es wirklich nicht wollen. Und ein interessantes Desire, ein interessantes Bedürfnis war in der Tat das Interessanteste, das mit den Medien. Da stellte sich zwar raus, dass das nur ungefähr 10% der Wünsche, die ein Mensch so hat, sind, aber immerhin, also 10% aller Wünsche macht mittlerweile das Medienbedürfnis aus. Davon war allerdings die Hälfte Fernseh gucken. Das fällt also schon mal raus. Die Hälfte der Leute wollten einfach nur Fernsehen gucken, war nicht so interessant. Aber 32% wollten im Internet surfen und jetzt ist die Frage, was machen sie da? Gucken sie sich da einfach irgendwelche Webseiten an oder bloggen sie oder was machen sie da? Die meisten haben tatsächlich E-Mails aufgerufen oder sind in sozialen Netzwerken unterwegs gewesen, was E-Mails ja heutzutage im Prinzip auch sind. Und jetzt kommt das Spannende. Wenn man die Leute dann gefragt hat, ja, aber wenn sie das gerade nicht wollen, weil sie in Wirklichkeit was anderes machen wollen, zum Beispiel mit ihrer Familie etwas unternehmen, dann stellte sich raus, dass ungefähr die Hälfte der Leute das dann einfach nicht getan hat. Und deswegen hat man gesagt, das hat scheinbar ein extrem hohes Suchtpotenzial, weil wenn die Menschen genau wissen, dass sie es weder tun müssen, noch dass sie es gerade möchten, dann könnten sie es ja auch einfach lassen. Und das einzige andere, interessanterweise, was auch so ein hohes, sagen wir mal, Gefährdungspotenzial hatte oder ein Nicht-Zurückhaltungspotenzial war, arbeiten, anstatt mal endlich aufzuhören zu arbeiten. Das könnte jetzt natürlich typisch deutsch sein, dass die Leute sagen, ich mache meine Arbeit auf jeden Fall zu Ende. Aber auch da war es so, wichtiger als sehr vieles andere im Leben war es den Menschen, ihre Arbeit zu Ende zu machen. Und die Kollegen haben das jetzt mal zusammengerechnet. Was macht man eigentlich den ganzen Tag über? So, wenn man das über Bedürfnisse definiert, also wenn der Tag 24 Stunden hat, dann hat man 8 Stunden lang die ganze Zeit Bedürfnisse. 3 Stunden davon widersteht man diesen Bedürfnissen, also oder wendet seine Energie dafür auf. Und jetzt kommt das Spannende, eine halbe Stunde des Tages gibt man seinen Bedürfnissen nach, aber besonders dann, wenn man sie vorher unterdrückt hat. Hat man vorher ein Bedürfnis unterdrückt, zum Beispiel was soziale Netzwerke angeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es hinterher umso mehr macht, doppelt so hoch. Also am besten gar nichts unterdrücken, dann wird es hinterher auch nicht so schlimm.
Aber Marc, bei Nikotin, da verstehe ich das ja noch so halbwegs. Ja? Wenn man dem Körper Nikotin zuführt, dann wird er irgendwann mal ja dran gewöhnt und schreit förmlich danach. Und deshalb greift man auch immer wieder zur Zigarette. Aber ja, wie entsteht so eine Sucht zu so einem ja etwas Unkörperlichen, wie zum Beispiel dem Computerbildschirm?
Ja, wahrscheinlich ist es ein Bedürfnis, was in früheren Studien nie richtig erfasst wurde, nämlich der soziale Kontakt über Medien. Man hat normalerweise früher tatsächlich bis vor wenigen Jahren oder eigentlich bis zu dieser Studie hat man immer nur gefragt, was ist eine substanzgebundene Sucht, die zum Beispiel eine Gehirnveränderung hervorruft, wie zum Beispiel, dass die Nervenüberträgersubstanzen, zum Beispiel bei Kokain oder bei Alkohol oder so, dass sie sich da einfach verändern und dass dann eine körperliche Sucht entsteht. Diese sozialen Süchte sind vorher noch nie richtig untersucht worden und vermutlich ist das einfach ein Fehler in den früheren Untersuchungen, dass man keine Methode hatte, wie man das gut prüfen konnte. Das besonders sexy an dieser Studie ist ja, dass genau die Methode benutzt wurde, nämlich Smartphones, mit der die Leute auch die ganze Zeit selber kommunizieren. Also ich glaube, dass die Forscher hier wirklich mal eine ganz neue Forschungsrichtung losgetreten haben, die uns aufzeigt, wie blind wir alle waren gegen eine der ganz besonders krassen Süchte, nämlich wie gesagt soziale Süchte und aber auch arbeiten, wenn man besser mit seiner Familie mal einen Kaffee trinken gehen sollte.
Marc, jetzt noch eine Frage, die mich eigentlich schon ja seit dem Anfang unseres Gesprächs beschäftigt. Wie kommen 3 amerikanische Forscher auf Würzburg?
Ja, da bin ich leider nicht mehr dazu gekommen, die zu fragen, weil sie mir relativ kurzfristig die Studie geschickt haben. Aber der eine Autor heißt Wilhelm Hoffmann. Ich habe also Vermutung, dass er möglicherweise Wurzeln in Deutschland hat. Und übrigens auch noch, liebe Hörerinnen und Hörer, ich selber besitze weder ein Twitter, noch ein Facebook, noch ein Xing, noch ein sonstiges soziales Netzwerk. Das sind alles nur Fanseiten. Also wer da jetzt gleich im Netz versucht, das mal rauszukriegen, wie es bei mir aussieht, der läuft da total ins Leere. Man kann mir nur E-Mails schreiben und das wird auch bis zum Ende der Tage so bleiben.
Vielen Dank, Marc Benecke.
Sehr gerne. Das war Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1. Die Profis.